In dem geheimnisvollen Buch namens Bibel gibt es einen besonders schönen Vers, der geht so: Auch sollen sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht fühlen und finden könnten, und es ist wahr, er ist nicht ferner einem jeden von uns. Steht in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Ich lese es nochmal, das muss man so ein bisschen einsinken lassen. Auch sollen sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht fühlen und finden könnten, und es ist wahr, er ist nicht ferner einem jeden von uns. Steckt da schon mal was Wunderschönes drin, dieses er ist nicht ferner einem jeden von uns. Kompliziert ausgedrückt, man könnte sagen, er ist jedem von uns nah. Also jedem von uns, die wir hier sitzen, uns gerade so Gedanken machen, was wird der Kerl erzählen. Gott ist uns nah. Und ich finde noch diesen ersten Teil spannend. Gott fühlen und finden. Wollen wir das noch? Suchen wir Gott noch, um ihn zu fühlen und zu finden? Manchmal, glaube ich, ist uns der Glaube wichtiger als der, an den wir glauben. Hauptsache, wir sind Christen. Aber wer ist Christus? Wer ist der, der diese Welt geschaffen hat? Danach fragen wir eher selten. Dabei hat trotzdem jeder ja so ein Bild im Kopf, wie er sich Gott vorstellt, wer Gott ist. Sobald ich einen Polizisten sehe, frage ich mich, mache ich gerade irgendwas falsch? Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt kennt. Ihr fahrt Auto und seht im Rückspiegel einen Streifenwagen. Sofort wird geprüft, wie schnell bin ich? Ist das okay? Habe ich Licht an? Wenn ich Licht anhaben muss, bin ich angeschnallt? Fahre ich in der richtigen Spur? Hat er mich schon auf dem Kieker? Also es ist dann gleich ein ganz anderes Fahrgefühl, oder? Ich fahre ja immer so 10 drüber plus X. Und das ist, wenn Polizei in der Nähe ist, nicht so günstig. Und ich habe sofort das Gefühl, auch wenn ich mich jetzt schon zügle, der hat irgendwas bei mir beobachtet. Irgendwas, weswegen er jetzt noch nach dem zweiten Fehler sucht und dann werde ich angehalten. Und manchmal passiert es mir, oder sogar oft leider, passiert es mir, dass Gott für mich auch so ein schlechtes Gewissen Gott wird. So ein Polizeiauto, das hinter mir herfährt und beobachtet und Fehler sammelt, bis es genug Fehler gefunden hat. Ich meine, keiner von uns wird dieses Gefühl mögen, oder? Dieses Gefühl, beobachtet zu werden, damit Fehler registriert werden können. Wenn man als Kind zum Beispiel was falsch gemacht hatte, sagen wir mal, man hat irgendwas kaputtgeschmissen oder irgendwo einen Knopf an der Stereoanlage abgerupft oder irgendwas zerstört, dann ist man auch in der Nähe seines Vaters eher unwohl herumgeschlichen, oder? Oder man hat sie eher sogar gemieden. Und so passiert mir das auch. Ich weiche dann Gott aus. Aus Sorge, meine ganzen Schwächen sind ihm gerade klar vor Augen und er guckt mich an und denkt so, na, was leistest du dir als nächstes? Aber es ist ein blödes Gefühl, sich ständig schlecht zu fühlen. Das ist was Unangenehmes. Das führt dann bei mir dazu, dass ich möglichst selten an Gott denke. Weil an Gott zu denken eben bedeutet, mich an meine Fehler zu erinnern. Und dann ab und zu zelebriere ich eine Begegnung, rutsche auf Knien heran, bitte zerknirscht um Hilfe oder Vergebung und dann rutsche ich auf Knien wieder weg und bin eigentlich so die meiste Zeit quasi auf der Flucht. Andere Variante damit umzugehen, Sündenmanagement. Ich habe zwar A getan, aber wenigstens habe ich B nicht getan, das wäre schlimmer gewesen. Das relativiert wieder A ein wenig. Ich finde es schade, wenn es im Glauben nur darum geht, wie werde ich meine Schuld los? Also wenn sich unser Glaube darauf reduziert. Das ist so ein bisschen wie, als wären wir der verlorene Sohn oder sagt einfach mal die verlorene Tochter. Wir sind im Schweinestall am Tiefpunkt unseres Lebens angekommen und denken uns, ja, es war falsch, ich habe Mist gebaut. Dann schreiben wir einen Brief an Gott oder an unseren Vater eben, tut mir leid, war ein Fehler mit dem Erbe und alles, was ich hier durchgeprasst habe und so weiter. Schicken den ab und unser Vater schreibt zurück, ich verzeihe dir, komm heim. Wir kriegen diesen Brief, freuen uns, nageln ihn an die Stallwand und bleiben im Stall und sagen, gut, das mit der Schuld ist erledigt. Manchmal machen wir das so, glaube ich, obwohl eigentlich ja Gott unsere Schuld verzeiht, damit wir zurück zu ihm kommen können und nah bei ihm sein können. Aber dieses Gefühl, nicht gut genug dafür zu sein, zu sehr nach Schweinestall zu stinken, zu schmutzig, zu zerlumpt zu sein, zu viel auf sich geladen zu haben, hält einen davon ab. Also mir geht es zumindest oft so, dass ich dann denke, gut, dass das mit der Schuld erledigt ist, aber eigentlich in die Nähe des heiligen Gottes kann ich mich trotzdem nicht wagen. Gott als Moralprüfer ist aber kein Freund oder keiner, den ich gerne als Freund haben will. Dann ist es nämlich jedes Mal, wenn ich bete, eine Art mündliche Prüfung. Also denke ich auch an alles, um Vergebung zu bitten oder an alle, für die ich mal beten sollte. Dann ist gleich dieses schlechte Gewissen da, wenn ich gerade gleich zu Beginn des Gebetes lauter Sachen für mich bitte. Na toll, eigentlich müsste ich doch erstmal an die anderen denken. Dann ist es immer so ein Abwägen, mache ich es gerade richtig? Halte ich die Balance so, dass Gott mit mir einigermaßen zufrieden ist? Das Schlimme ist, so eine Art Gottesbild prägt sich einem schon als Kind ein, wenn zum Beispiel der Nikolaus fragt, warst du denn immer brav? Geschenke gibt es nur, wenn man brav war. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch erlebt habt. Das gab es bei uns sogar früher in der Gemeinde. In der Weihnachtsfeier kam dann so ein Weihnachtsmann oder Nikolaus rein und der hat dann solche Fragen gestellt. Sonst gab es nur ein Stück Kohle oder irgendwie was, einen Stock oder irgendwas Blödes. So wachsen wir auf. Ist ja so, das ist unsere Leistungsgesellschaft. Also Leistung wird belohnt. So funktioniert auch Deutschland, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und wer gerade nichts leisten kann, der wird auch nicht mehr belohnt. Abgesehen davon, dass Fehltritte bestraft werden, eben von der Polizei, die hinter einem herfährt oder so. Das ist, unsere Prägung geht komplett in diese Richtung. Und es ist schwer, dann Gott als jemanden, der das ganz anders macht, erstmal so kennenzulernen oder so an ihn zu glauben. Nicht mal in meiner Beziehung mit Lena kann ich so richtig an unverdiente Geschenke glauben. Also wenn ich was Tolles kriege oder eine Umarmung oder was auch immer, dann kommt gleich die Frage, womit habe ich das jetzt verdient? Es ist einfach so in einem drin, auch Liebe muss irgendwie verdient sein. Die Frage ist auch, was bringen wir eigentlich unseren Kindern in der Kinderstunde bei? Die 10 Gebote aufzuzählen oder wie man eine Beziehung zu Gott aufbaut, eine Freundschaft zu Gott aufbaut? In meiner Kindheit, ich weiß, das gibt es bei euch nicht und gibt es auch schon ganz lange nicht mehr, aber da gab es dann so Sachen wie dieses Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst und so weiter, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleines Auge, was du siehst und dann mit allen anderen Möglichkeiten, Ohr hören und so weiter, weiter gedacht. Das ist genau das Schema, das Polizeiauto fährt hinter dir, fahr lieber die richtige Geschwindigkeit, sonst blinkt da auf, rechts ranfahren und dann wird's teuer. Wenn ihr auch so aufgewachsen seid, macht euch bewusst, das ist nicht Gott. Gott ist nicht das Polizeiauto, das hinter euch herfährt. Gott ist nicht der Prüfer, der euch bei jedem Gebet in die Mangel nimmt. Klar, auch dieses Bild von Gott hat einen wahren Kern. Der wahre Kern, der dahinter steckt, ist, Gott ist heilig. Gott ist wild und ungezähmt. Und er ist in einem Licht, das niemand von uns sehen kann, sonst würden wir sterben. Bei seinem Anblick würden wir tot umfallen. So schön ist er und so gesund ist er, das könnten wir gar nicht ertragen. Und klar sieht man vor dieser Heiligkeit den eigenen Schmutz besonders stark. Aber was auch stimmt über Gott, und das blendet man dabei aus, wenn man dieses Polizeiauto hinter sich sieht, Jesus ist ja auch Gott und der hat sich mit den Nutten, mit den Versagern, mit den Betrügern abgegeben. Der hat genau die geliebt. Und liebt sie immer noch. Er ist zu den Kranken gekommen, nicht zu den Gesunden. Das hat er auch deutlich genug betont. Das heißt also, er liebt mich so, wie ich bin und nicht so, wie ich sein sollte. Das Problem ist ja, wenn man diesen Wunsch hat, es richtig zu machen und eben die korrekte Geschwindigkeit zu fahren und so weiter, dann baut man vor sich so ein Pappbild auf. Also ich habe vor mir dann so einen Papptitus sozusagen. Das ist der richtige Titus, der wie er eigentlich sein sollte. Den trage ich vor mir her als Ziel und als so müsste ich eigentlich sein. Und die ganze Liebe, die Gott mir schenkt, die landet dann auf dem Pappbild. Den würde er lieben. Der wäre wirklich sein Kind, kommt aber bei mir nicht mehr an, weil ich ja den vor mir her trage. So kann es passieren, dass man viel über Gottes Liebe redet, aber sie nie wirklich empfindet oder sie nie wirklich bei einem ankommt. Durch das Gefühl, ich hätte es nicht verdient. Schmeißt dieses Idealbild weg. Natürlich hat Gott ein Idealtitus im Kopf, wo er sich sagt, das wäre drin, das wäre möglich, da locke ich ihn langsam hin. Und das hat er für jeden von euch auch. Aber es ist nicht unser Job, praktisch dieses zweite Image aufzubauen und irgendwie vor uns herzutragen. Das ist nicht, wie es funktioniert. Gott ist jetzt schon bei euch. Er wandert gerne mit euch durch diese schmutzige Welt. Da hat Dietrich Bonhoeffer mal was Schönes geschrieben. Gott liebt den Menschen, Gott liebt die Welt. Nicht einen Idealmenschen, sondern den Menschen, wie er ist. Nicht eine Idealwelt, sondern die wirkliche Welt. Das ist so. Gott liebt unsere kaputte, schmutzige Welt. Kann man sich schwer vorstellen, aber es ist so. In Römer 3, Vers 22 steht, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Wir bauen viel drum rum, ist mir völlig klar. So ein Vers ist hinter einem Dickicht von Abers und Wenns verborgen. Wenn wir das aber mal beiseite hacken, eine dicke Machete nehmen, alles beseitigen, dann steht es ziemlich klar da. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Uns verändert die Wanderschaft mit dem wilden Gott. Wir verändern uns. Aber Gott liebt uns auf dem ganzen Weg, nicht erst am Ende. C.S. Lewis mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, hat tolle Bücher geschrieben. Der hat ein Gedicht geschrieben. Da lese ich mal zwei Strophen nur draus vor. Frei übersetzt von mir, würde wahrscheinlich das ganz anders sagen wollen, aber so ungefähr ist es auf Englisch dann, also so ist es auf Deutsch, so ungefähr müsst ihr euch das auf Englisch vorstellen. All diese protzige Rhetorik darüber, wie sehr wir dich lieben. Ich hatte nie einen selbstlosen Gedanken, seit ich geboren wurde. Ich bin gierig und selbstsüchtig durch und durch. Ich will von dir, Gott, und allen Freunden bloß, dass sie mir nützen. Frieden, Vergewisserung, Vergnügen, das sind die Ziele, die ich verfolge. Ich kann nicht um einen Zentimeter aus meiner Haut heraus. Ich rede von Liebe, der Papagei eines Gelehrten spricht Griechisch. Aber gefangen in mir selbst ende ich immer da, wo ich begonnen habe. Fand ich krass, ein Mann, der auf dem Time Magazine auf Seite 1 auf dem Cover war, als einer der einflussreichsten Christen seiner Zeit oder des 20. Jahrhunderts, ich weiß gar nicht mehr die genaue Überschrift, sagt so grundehrlich, ich komme nicht aus meiner Haut raus und selbst das, wenn ich viel von Gottes Liebe rede, ich bleibe ein eigennütziger und egoistischer Mensch. Gnade ist was Schwieriges. Also wir nehmen es auch wie die Liebe eben sehr oft in den Mund als Wort, aber es ist schwierig. Wir sind gerne gnädig. Also wir sind gerne so, dass wir auch jemandem vergeben, der uns was Böses getan hat oder nett zu Leuten sind, die es gar nicht verdient haben. Aber wie kompliziert ist es, selber der zu sein, der Gnade nötig hat, der Vergebung nötig hat. Also das fällt mir jedenfalls sehr schwer. Ich will mir ja gar nicht den Himmel erarbeiten. Das habe ich ja nun schon begriffen, dass ich das nicht kann. Aber ich will eigentlich nicht der sein, der über dessen Fehler Gott so hinwegsehen muss oder den Gott trotzdem liebt, das ist ein unangenehmes Gefühl, unverdiente Unterstützung zu kriegen. Gott, dein Schöpfer, findet dich schön. Er liebt dich, er will dich segnen, will dir Gutes tun. Und zwar liebt er dich nicht aus Prinzip und er liebt dich nicht, weil es das Richtige ist oder weil es eben zu tun ist, sondern er liebt dich, weil etwas in dir schön ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass eigentlich alles kaputt ist, liebt er dich noch umso mehr. Gott liebt dich wie eine Mutter ihr Kind liebt, weil du zu seiner Familie gehörst. Ist schwer, das zu fühlen, oder? Aber es stimmt. Es gibt noch andere Gottesbilder. Keine Angst, ich werde nicht jedes so lange abhandeln wie das vom Polizisten. Das vom Polizisten war mir irgendwie am nächsten. Also das ist das, womit ich am meisten zu kämpfen habe. Aber wenigstens kurz angerissen noch andere Varianten, wie man sich Gott vorstellen kann. Es gibt die Vorstellung, dass Gott sich versteckt hat. Wie bei einem Kindergeburtstag. Er hat sich versteckt und wer ihn findet, wird erlöst und bekommt als Preis das ewige Leben geschenkt. Da ist dann die Aufgabe, Gott möglichst genau zu beschreiben, zum Beweis dafür, dass man ihn wirklich gefunden hat. Denn wenn ich mir Gottes Liebe durch meine Taten nicht verdienen kann, dann will ich es wenigstens durch das richtige Wissen machen. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wir uns da so eine kleine Hintertür gebaut haben? Ist ja klar, ich kann es mir nicht verdienen durch Taten, aber ich verstehe wenigstens die Bibel richtig und ich weiß wirklich, was Gott will und wie das alles ist. Das kann auch so ein Selbsterlösungsmodell werden. Das ist dann so, ich will mehr über Gott wissen als andere Christen und ich bin wenigstens im richtigen Club, der die Bibel korrekt versteht. Dann fühlt man sich irgendwie erlöster oder sicherer mit der Erlösung. Und dann kommt es zu Sachen wie Streit darüber, welche Musik Gott mag oder Streit über Bibelauslegung, meistens über Randthemen. Es wäre so, als würde man Gott wirklich finden Aber dann geht es gar nicht mehr um Gott, sondern es geht dann um das Wissen über Gott, nicht die Begegnung mit ihm. Man hat so das Rätsel gelöst, glaubt man, und wendet sich dann den Spielkameraden zu, um drüber zu streiten. Das Schlimme ist, glaube ich, auf die Art werden wir Christen arrogant und streitsüchtig, engstirnig. Ich finde es schlimm, wenn das der typische Christ ist. Jemand, der mit anderen über Gott streitet. Das soll für mich nicht sein, wie ein Christ ist. Gott ist nämlich dabei eigentlich unwichtig. Er ist nur das Ziel des Rätselspiels und dann sperrt man ihn in eine Streichholzschachtel und meint, ihn mit seinem beschränkten Verstand begriffen zu haben. Aber wenn wir aufhören, Gott zu suchen, weil wir denken, wir haben es, wir haben die so und so viele Punkte, dann verlieren wir ihn. Das glaube ich wirklich. Wenn wir aufhören, Gott zu suchen, verlieren wir ihn. Kann auch aus Gewohnheit passieren. Man ist schon lange Christ, man hat ja seine Rituale, aber in dem Moment, wo man sich sagt, jetzt habe ich's, geht der Untergang los, sage ich mal böse. Also dieses Gott suchen scheint ganz wichtig zu sein. Jesus konnte auch niemand zähmen, also niemand konnte Jesus zähmen, so rum. Nicht die Politiker, nicht die Zeloten, nicht die religiösen Führer. Mit welchem Anspruch sagen wir, wir haben ihn jetzt? Jesus ließ sich nicht instrumentalisieren. Er hat die Menschen immer wieder verblüfft durch seine Liebe, durch seine Sicht auf die Gesetze, durch seine Nachrichten über Gott. Lasst uns Gottsucher bleiben, Menschen, die seinen Fährten nachspüren. Nochmals C.S. Lewis, der hat ganz schlau gesagt, jeder Mensch versteht eine Facette von Gott. Und es ist die Aufgabe von jedem, dass er diese Facette weitersagt. Ich muss nicht und kann nicht den gesamten Gott begreifen, aber einen kleinen Teil vielleicht. Da gibt es so einen schönen Text in 1. Korinther 13, Vers 12. 1. Korinther 13, Vers 12. Da steht, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Muss man akzeptieren einfach. Wir gucken nur durch einen Spiegel und es ist trübe, aber ein bisschen was können wir schon sehen, schon erkennen. Das ist, glaube ich, das Heilmittel für diesen versteckten Gott, den man durch Wissenswege versucht festzunageln, anzuerkennen, Gott ist größer als unser Verstand. Ein anderes Denkmuster, Gott als Asket. Ich glaube, da sind wir auch besonders gut drin. Kennt ihr diesen Gedanken? Wenn etwas zu viel Spaß macht, dann ist es vermutlich Sünde. Fragt ihr euch das auch, wenn er was so richtig genießt, naja, ob das jetzt eigentlich richtig oder erlaubt ist? Vielleicht bin ich ja auch nur so verkorkst, ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal diesen Gedanken. Alles Körperliche ist weltlich und verrucht. Wir sind nicht zum Genießen hier, sondern zum Arbeiten. Kennt ihr in Friedensau an der Wand, da steht doch ganz groß, bete und arbeite. Das ist die Richtung. Also ich mag Friedensau sehr gerne. Aber nur mal so, ja. Ist denn ein Mensch nur arbeitend wertvoll? Was ist denn, wenn man Rentner ist oder wenn man krank ist oder schwach ist? Oder anders gefragt, wenn diese Erde ein Schiff ist, das gerade untergeht, wenn wir hier auf der Titanic sind, ja, darf man auf der Titanic Pause machen, während die untergeht? Das kann doch nicht sein. Also könnte man in der Pause ja noch 3 Leute retten oder so. Manchmal vermitteln wir aber so ein asketisches Weltbild, was praktisch jeden Genuss, jedes Vergnügen dann ausschließt oder asketisches Gottesbild. Zum Beispiel in meiner Gemeinde in München, München-Pasing, eine ganz tolle Gemeinde, wirklich super nette Leute, aber ich konnte es kaum fassen, da ist es verboten, zum Potluck etwas mit Fleisch mitzubringen. Es gibt viele gute Gründe, die für vegetarische Ernährung sprechen, also abgesehen von Gesundheit und CO2-Ausstoß und Massentierhaltung und was auch immer. Das Thema mal beiseite, aber es ist verboten, etwas mit Fleisch mitzubringen. Was für ein Bild vermittelt das? Fußball spielen, Computerspielen, Filme gucken, ist denn das erlaubt, während die Welt ihrem Untergang entgegentrudelt? Könnte man in dieser Zeit nicht missionieren? Eine andere Frage, wir haben mal eine Neugründung in Berlin versucht, eine neue Gemeinde zu gründen und da gab es dann als Gast auch eine Frau, die Raucherin war. Wie hat sie sich gefühlt in unserer Gruppe? Kein anderer raucht. Ich finde Rauchen doof, keine Frage. Aber wie fühlt sich dann jemand, der dann da ist? Sie stand dann oft vor der Tür und hat dann eben vor der Tür geraucht. Aus Nettigkeit ist manchmal dann einer von uns mit rausgegangen, weil es ja auch ein bisschen blöd ist, da so alleine draußen zu stehen. wie gehen wir denn mit Rauchern um? Halten wir die für dumm, für böse? Vermitteln wir das vielleicht? Ist nur eine Frage, also ich habe mich da noch nicht so rein vertieft, aber ich glaube, durch unseren sehr gesunden Lebensstil schließen wir auch ein bisschen Menschen aus oder gucken ein bisschen runter auf die. Ich musste innerlich lachen, als neulich auch in München-Pasing ein Gast nach dem Gottesdienst laut und fröhlich gesagt hat, so, jetzt gehe ich zu einer Weinverkostung. Der wusste offenbar nicht, wo er war, dass er sowas sich getraut hat, laut zu sagen. Ich habe mir hier in mein Predigtmanuskript geschrieben, ich trinke keinen Alkohol. Und während ich das hingetippt habe, habe ich mich gefragt, warum ist es mir so wichtig, dass ihr das wisst? Das ist nämlich so, das sind diese Mechanismen im Kopf, ja? Also so sind wir in unseren kulturellen Besonderheiten drin gefangen auch. Also es ist mir jetzt ganz wichtig, euch das zu sagen. Spannend, oder? Der asketische Gott, der Gott, der nicht so für die Genüsse da ist, sondern fürs Beten und Arbeiten. Es hat auch einen wahren Kern. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir nicht uns von was gefangen nehmen lassen. Wir sind mehr als unsere körperlichen Bedürfnisse. Habe ich auch neulich in dem Buch ganz lustig gelesen. Warum sind wir eigentlich gezwungen zu essen, gezwungen zu schlafen, gezwungen vom anderen Geschlecht angezogen zu sein? Also als wäre das so ein böser Zwang, in dem man gefangen ist. Das finde ich gut, dass Gott uns da sagt, du bist mehr als deine körperlichen Bedürfnisse. Aber Gott ist auch der, der die Geschmacksnerven geschaffen hat und der eine rasende Vielfalt an Früchten, an Obst, Gemüse, Nahrungsmitteln gemacht hat, weil wir die genießen sollen. Das ist was Gutes, das zu genießen. Gott hat unsere Hautzellen so geschaffen, dass sie mit Wohlgefühl reagieren, wenn der Wind drüber streicht oder wenn wir gestreichelt werden. Das ist gut, hat Gott so gemacht. Das passt nicht mit einem asketischen Gott zusammen. Und wo es jetzt die Tage zum ersten Mal geschneit hat, also zumindest bei uns im Süden war es der erste Schnee, ich weiß nicht, ob bei euch auch, ist euch klar, dass jede Schneeflocke anders aussieht, fast. Ich glaube 1987 oder so hat man das erste Mal zwei gleiche Schneeflocken gefunden. Es hat sehr lange gedauert, also das war nach 200 Jahren Schneeflockenforschung. Gibt es wirklich Forscher? Gibt Forscher, die Schneeflocken erforschen? Gott hat so viel Kreativität, dass er sogar noch diese kleinen Schneeflocken, die wir mit bloßem Auge kaum erkennen können, alle verschieden macht oder fast alle verschieden macht. Gott hat so viel Kreativität, dass er in die Tiefe der Meere, wo kaum je ein Mensch hinkommt, vielleicht sind da bisher 7 oder 12 Leute so tief runtergetaucht, eine Vielfalt an Tieren gesetzt hat. Da hätte er sich auch sparen können. Also da unten muss nun wirklich nicht noch Vielfalt sein, aber doch, da ist welche. Und diesen Gott beten wir an. Und auch den Gott, das finde ich so schön, im Psalm 23, der da Anlass gibt zu dem Gebet, er weidet mich auf grüner Aue, er führet mich zum frischen Wasser. Du deckst mir den Tisch und schenkst mir voll ein. Das ist auch der Gott, den wir anbeten. Nicht nur der vor Völlerei warnt, sondern auch der den Tisch deckt und voll einschenkt. Klar, es gibt süchtig Machendes, keine Frage. Aber wir dürfen uns berühren lassen vom Leben und dabei frei bleiben. Noch ein kurze Gottesvorstellung. Gott als der Abstrakte. Der abstrakte Gott ist gar nicht wirklich da. Er ist eigentlich nur der Name eines Wertesystems, eines wohlgeordneten christlichen Lebenswandels. Man redet gern über ihn, aber kaum mit ihm. Gebete sind so ritualisiert wie Gedichtaufsagen. Man erwartet nichts von Gott. Er ist so weit weg, dass er auf die Größe eines Punkts zusammengeschrumpft ist. Was hat das für eine Auswirkung auf uns Menschen? Das bedeutet dann, dass der christliche Glaube uns nicht mehr wirklich verändert. Wir trödeln unberührt durchs Leben. Da ist niemand, der uns herausfordert, niemand, der uns helfen will, über uns selbst hinauszuwachsen. Passiert mir auch. Also alles das steckt auch in mir drin. Manchmal, dass ich Wochen oder Monate so dahin lebe und meine Gespräche mit Gott sind eigentlich nur so, ja, macht man noch, redet man noch kurz mit ihm. Ist ja auch ein Witz eigentlich, wäre aber eine extra Predigt, dass ich abends vor Müdigkeit nur ein paar Sätze Gebet hinkriege, dann kann ich aber noch eine halbe Stunde lesen. Verstehe ich auch nicht. Ich habe auch keine Lösung dafür. Aber was mir wichtig ist, ist gar nicht jetzt, dass man unbedingt lange betet, aber wichtig ist, dass man im Tagesablauf spontan auf kleine Begebenheiten reagiert, indem man mit Gott drüber spricht. Wenn ich das schaffe, bin ich glücklich. Ich schaffe es auch oft nicht. Aber in solchen Phasen ist meine Beziehung zu Gott viel lebendiger. Aber das Problem ist ja, das haben wir nicht nur mit Gott, haben wir mit dem Leben generell, dass wir die Wunder im Leben nicht mehr sehen können. Dieses durchs Leben trödeln trifft ja alles, nicht nur die Beziehung zu Gott. Wir staunen nicht mehr über das Meer, über den Wind, über den Käfer auf dem Gehweg. Gott ist abstrakt für uns und auch unsere religiösen Brauchtümer sind so tausendjährige alte Rituale. Und dann wird der Glaube zu einem Denksystem, einer Art, die Welt zu erklären. Und wenn wir jemand anderem davon erzählen, geht es uns gar nicht darum, dass der Gott begegnet, sondern dass er uns zustimmt, dass wir einer Meinung werden. Das ist, glaube ich, auch eine Gefahr. Und ich glaube, das Gegenmittel ist das Staunen. Wenn er es schafft, im Alltag wieder über Dinge zu staunen, man kann auch über ein Butterbrot staunen, mal nebenbei gesagt. Man kann darüber staunen, dass man ein Butterbrot isst und der Körper macht daraus Wimpern, Haare, Hautzellen, Blutkörperchen aus einem Butterbrot. Ist einem oft nicht so bewusst, oder? Also wenn man dieses Staunen wiederfindet, hilft das auch, glaube ich, im Glaubensleben. Mein Ziel ist es mit dieser langen Predigt, dass wir uns daran erinnern, dass wir es mit einem wilden, ungezähmten Gott zu tun haben, der nicht in unserer Hosentasche steckt, den wir nicht, auch nicht im Bibelgespräch komplett ergründen können, dass wir wieder das Wunder sehen, das Gott uns mit dieser Welt eigentlich geschenkt hat. Wenn ich einkaufen gehe, komme ich an 12 Königreichen vorbei. Ameisenkönigreichen. Normalerweise sehe ich die gar nicht. Ich laufe drüber, trete ein paar tot und das war's. Aber da leben Völker, die Tore werden von Kriegern bewacht, die dunkle Panzer tragen, fleißige Arbeiter schleppen Waren rein und Steine raus. Jedes der Reiche wird von einer Königin weise regiert. Nimmt man gar nicht so wahr, oder? Aber das hat sich Gott irgendwann mal ausgedacht. Er hat gedacht, Mensch, es muss solche unterirdischen Königreiche geben, in denen eine Ameisenkönigin regiert. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Gott. Wir laufen einfach dran vorbei, Hinweg, Rückweg und nehmen es nicht mehr so richtig wahr, dass da ein Wesen ist, das stürmische Sehnsucht nach uns hat. Ein Wesen, das nach dem Sündenfall locker alles neu hätte erschaffen können, mit einem Fingerschnipsen. Aber Gott wollte es nicht alles neu erschaffen, sondern er wollte uns. Er liebt uns, er liebt dich. Und deswegen hat er nicht nochmal von vorne angefangen. Er will deine Freundschaft. Wir beten ein Wesen an, das Telepath ist, würde man in einem Science-Fiction-Film sagen. Also ein Wesen, das unsere Gedanken lesen kann, das die Sonne anhalten kann. Ein Wesen, das drei ist und doch eins ist. Auch eine extra Predigt, auch was ich sehr schwer nur verstehen kann. Wir beten ein Wesen an, was mit Wesen, mit anderen umgeben ist, Geschöpfen, die wie ein Rad aussehen und außen drum sind alles Augen dran. Habt ihr das mal gelesen in Hesekiel 10? Nicht so kleine Putten mit Flügelchen, sondern seltsame Wesen, seltsame Geschöpfe in seiner Umgebung. Er kann erschaffen. Ich habe als Kind sehr gerne Geschichten gelesen, ich lese immer noch sehr gerne Geschichten, aber der Witz war, ich habe mich nie gefragt, wer hat die eigentlich erfunden. Ich dachte immer, Geschichten sind einfach so da und irgendwer war so nett und hat sie aufgeschrieben. Und genauso geht es mir oft auch mit dieser Welt hier. Es ist so normal, dass da draußen Bäume stehen, dass da ein Himmel ist, über den Wolken ziehen. Es ist so normal, dass wir plötzlich neue Menschen auf die Welt bringen können. Hier ist ja auch jemand im Raum, vielleicht sogar mehrere. Ich habe nur eine gesehen auf jeden Fall, mit einem dicken Bauch. Da entsteht ein neuer Mensch in dem Bauch. Das ist so normal für uns, ja, gibt's halt. Aber dass da jemand diese Welt geschaffen hat, dass Gott sie für uns ausgepolstert hat, angenehm gestaltet hat, damit wir eine Vielfalt an Essen haben und die richtige Temperatur, das ist uns oft im Alltag nicht so präsent. Ich wünsche mir, dass euch vielleicht in der nächsten Woche wieder bewusster ist, Gott ist der, der die Schneeflocken verschieden gemacht hat. Gott ist der, der den Schmetterlingen mit dem eigenen Finger die Farben auf die Flügel gemalt hat. Gott hat in seiner Liebe alles schön für uns gemacht. Auch wenn vieles kaputt ist, ich weiß, die Titanic geht unter. Aber man sieht noch sehr viel Schönheit. Und das erzählt uns viel über Gott. Ganz beiseite gelassen habe ich jetzt Gottes Avatar hier auf dieser Erde, Jesus. Was der uns über Gott noch erzählt hat, über sich selbst sozusagen. Als allerletzter Punkt, das funktioniert nicht nur so rum, von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Ich kann Gott berühren. Das vergesse ich auch immer. Aber wenn ich ein Lied singe über ihn, wenn ich mit ihm spreche und ihm begeistert ein Erlebnis erzähle oder ihm aus vollem Herzen danke, dann berührt das Gott. Ist euch das schon mal klar gewesen? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, hat Gott auch Gefühle. Und wenn ich sein Kind bin, das begeistert mit dem selbstgemalten Bild hinkommt und sagt, guck mal Gott, hab ich gemacht. Na klar könnte er das viel besser. Aber es rührt ihn an, dass ich da mit meinem Bild hingerannt komme. Und er freut sich über mich. Er freut sich über dich. So funktioniert auch dieses Gespräch als hin und her, als hin und zurück. Manchmal mache ich es auch so, dass ich mich nur schweigend vor Gott verbeuge. Habt ihr das schon mal gemacht? Wenn ich gar keine Ahnung habe, was ich jetzt beten soll, aber ich will ihn einfach bewundern für das, was er gemacht hat, stelle ich mich vors Fenster und mache einfach nur so. Müsst ihr mal probieren. Ich glaube, er mag das. Oder ich lächle einfach nur und sage, danke Gott. Coole Idee von dir. Und ich glaube, dass ihn so eine Geste auch berührt und dass ihn so ein kleines Gebet auch berührt. Und es baut diese Freundschaft, um die es eigentlich geht. Gott hört sehr gerne zu. Viele Menschen wissen das nicht oder vergessen es. Er hört euch und mir auch in der nächsten Woche gerne zu. Vielleicht finden wir kleine Gelegenheiten zum Staunen und kleine Gelegenheiten zum Danke sagen und zum Nachspüren. Wie war das im Vers ganz am Anfang? Auch sollen sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht fühlen und finden könnten. Und es ist wahr, er ist nicht ferne einem jeden von uns. Amen.